Ich glaube, das letzte Mal, als ich um 8 Uhr morgens auf dem Kiez war, hatte ich auf jeden Fall einen Steingutpudel unterm Arm und hatte gewisse Unsicherheiten, was den Heimweg anbelangt. Du, Carlo?
Wieso fängst du mit meinem Gag an? Weil ich wollte diese illustre Runde wirklich damit beginnen, Alter.
Erzähl, was war bei dir beim letzten Mal?
Weil bei mir war beim letzten Mal so, dass ich weder wusste, dass es Männlein und Weiblein gibt, weil ich beides war. Und ich war so sturz,
ja.
Das ist aber so lange her, das war das letzte Mal, dass ich um 8 Uhr morgens auf dem Kiez war. Jetzt sitze ich hier als alter Mann, einigermaßen wohlriechend, weil ich durchgelascht habe und freue mich sehr auf das, was kommt.
Gast, wann warst du das letzte Mal morgens um 8 auf dem Kiez? Das unterscheidet uns jetzt wahrscheinlich.
Das ist tatsächlich lange her.
Ja, wirklich.
Und es ist wirklich sehr lange her. Also ich bin keiner, ich finde es immer schrecklich, so lange wegzugehen, bis es morgens hell wird. Mhm. Ich bin da irgendwie klein Dovi vom Lande. Ich muss ins Bett, wenn es dunkel ist.
Carlo von Thielemann und Steffi Banowski machen die Grauzone auf um 8 Uhr morgens, wie immer. Nur diesmal sind wir woanders. Wir machen den Tag zur Nacht, denn wo geht man hin im Moment, wenn man richtig Ruhe braucht und mal richtig durchatmen will? Frische Luft. Wo ist gar nichts los? Entweder in die Fußgängerzone eures vertrauten Mittelzentrums oder wir haben es so nah, wir können einfach auf die Reeperbahn gehen und wir sind heute zu Gast. Wir haben uns mal wieder eingeladen auf dem Kiez, das ist schon zum zweiten Mal. Bei Jared die Barber, vielen Dank, dass du uns hier hast.
Ja, herzlich willkommen.
Alter.
Schön, also so illustre Gäste. Morgens um 8 auf dem Kiezempfang. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Und das ist ja auch jetzt nicht das Kürzeste bis jetzt, ne?
Nein.
Aber
nein.
Du siehst so aus. Damit wollte ich gar nicht starten, aber Jared die Barber, das, du sagst es immer schöner, Jared die Barber.
Jared so, die Barber, genau.
Die Barber ja. Ist einfach ein total altersloser Mensch und neuerdings trägt er auch so verdammt schöne Brillen. Ich möchte dieses Kompliment zu Beginn loswerden, tatsächlich.
Oh, danke.
Und ehrlich gesagt, du hast ja nicht so viele Haare und du trägst keine Mütze bei dem Wetter, kann das sein?
Nein.
Hast du deinen Kopf laminiert?
Ich creme meine Glatze mit Vaseline ein und dann habe ich so eine kleine Fettschicht obendrauf, dass ich nicht friere.
Ernsthaft, ne?
Ja, tatsächlich. Vaseline oder beziehungsweise ich creme, also wenn ich Vaseline da habe, natürlich immer mit Vaseline oder mit Creme. Also so eine leichte Fettschicht ist obendrauf und das hält die Kälte ab.
Man kann ja auch Mützchen weiter unten tragen und auch da Vaseline.
Ja. Wird auf dem Kiez oft gemacht.
Steffi, entschuldige.
Das ist das Niveau, aus dem ich mich jetzt eine Stunde lang regelmäßig rausarbeiten muss, aber das ist okay für mich. Ich habe mich darauf eingelassen.
Das bringt die Location, der Ort hier mit sich. Man muss sich auch sprachlich anpassen, finde ich.
Ja, bevor wir dir in die Parade fahren, darf ich eines sagen, Alter, wir kennen uns so lange. Was du im Augenblick beim WDR abfeuerst, ist für mich als alten Fernsehmann eine solche Sensation. Und darüber wollen wir reden. Steffi hat mich eingeladen und hat gesagt, wir reden ein bisschen über das Ficken. Ich sage jetzt, du bist immer eine Tolle gewesen. Aber das ist und dann haben wir tatsächlich, also das ist so unfassbar, das, was wir heute vorhaben. Also Freunde, wer jetzt irgendwie podcastet, fremd geht, das kannst du nie wieder gut machen. Du kommst nie wieder ins Gleis.
Ja.
So.
Ich würde gerne aufs Ficken zurückkommen.
Ja.
Ich finde dieses sprachliche Niveau, das behalten wir einfach so bei. Ich mach den Haken bei Explicit und dann ist es auch gut.
Ja, klar.
Ich wollte erst kurz Jared noch fragen, also um noch ein bisschen die schöne Location abzufeiern, in der wir hier sind. Wir sind ja in deinem Club im Uwe.
Nein,
in eurem
wir haben
Club.
Zwar über Vaseline gesprochen, aber wir sind nicht im Uwe, sondern wir sind bei Uwe.
Richtig, okay. Das ist schon mal gut, dass du es sagst. Wir sind bei Uwe. Und
im Uwe ist auch bestimmt schön. Aber das ist was anderes.
Ich kenne null Uwes. Also außer diesen jetzt hier. Warum heißt der Uwe Uwe? Weil er ein guter Gastgeber ist.
Also Oliver Kleinfeld, Carlo kennt ihn auch, Autor, Regisseur, Schauspieler, Sprecher, Tausendsasser und einfach lustiger Typ, sagte, der Laden muss Uwe heißen. Da habe ich gesagt, das ist schön und gut, aber wir müssen Brainstorming machen, wir müssen den Namen finden, wir können nicht einfach irgendwas festlegen, nachher finden wir den Namen doof und ich konnte mich in dem Namen Uwe auch nicht wiederfinden. Also es musste noch irgendwas von mir damit rein, entweder etwas Ostafrikanisches, etwas Plattdeutsches, etwas Internationales, etwas
Riebeliges,
was uns alle miteinander vereint und Uwe ist Uwe halt. Und dann haben wir diskutiert und hin und her und dann haben wir mit meiner Band, mit den Schlickrutschern, ein Konzert gehabt im Emsland. Nee, wie heißt es denn da hinten? In der Grafschaft Bentheim.
Mhm.
Und da kam ein junger schwarzer Mann und schnackte mich auf Plattdeutsch an. Und das fand ich total lustig, weil ich freue mich ja, wenn Menschen Plattdeutsch sprechen und dann schnacken wir so und dann waren wir fertig mit allem. Sag ich, wie heißt du eigentlich? Und dann sagt er, Uwe.
Das ist nicht dein Ernst.
Ich schwör's dir. Dann habe ich das schnell mit dem Handy aufgenommen. Ich habe Olli angerufen und sage, Olli ist in Ordnung. Uwe geht klar.
Schönes Teil.
Und dann habe ich auch, dann konnten auch meine Bedenken alle, konnte ich dann alle vergessen wieder, weil wenn man das Englisch liest, steckt ja das U, also das You und das We da drin. Also das
stimmt.
Ihr,
Alter.
Oder das Du und das Wir.
Alter.
Und dann war ich, war Uwe wieder mein bester Freund.
Das ist wie in einer richtig guten Beziehung. Erst wird lange diskutiert und dann wird doch das gemacht, was die Frau sagt. Um auch mal irgendwie ein bisschen platt irgendwie rüberzukommen.
Ja.
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 Ja. Ja. Ihr habt auf jeden Fall ein Händchen fürs Timing, weil ihr habt den Laden aufgemacht als kurz vorm Lockdown.
Ja.
Gut gelungen.
Noch vorm Lockdown, genau. Wenn ich überlege, diese Enge, ich habe also vom Reinkommen bis zur Bar, die hier 3 Meter von mir lauert, 20 Minuten gebraucht. Es war unfassbar voll. Und nun stell dir mal vor, darauf setzt du die Corona-Mütze.
Ja.
Hotspot wäre ein Kleinkram dagegen.
Das, also Ischgl hättest du
2000 Leute. Ja, 2000 Leute auf 600 Quadratmeter überhaupt. Also unfassbar.
Was ist denn hier dann, wenn demnächst wieder Superspreader-Events bei dir stattfinden können? Was passiert bei Uwe? Guck mal, jetzt so.
Siehste.
Habe es drin.
Funk und Soul.
Okay.
Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Adresse in Hamburg für Funk und Soul zu sein. Und wenn die Tür aufgeht, wird hier sowas von gefunkt und gesoult und geboogied, bis die Schwarte kracht.
Oh, ich habe so ein Bedürfnis rauszugehen. Ja. Du nicht, Carlo, oder? Bei dir geht's noch. Ne? Aber so ein bisschen blüht das doch langsam auch auf.
Wenn du mir zu mir nach Hause kommst in Quickborn, ich lebe hier unten im Sutterring, was schallt dir dann gegen Funk und Soul? Verstehst du?
Ja.
Weil ich bin ein alter Funker, Soler, Popper und kann dir auch für ein Aufgeld, würde ich jetzt hier mal ein bisschen losmachen, aber ihr habt ja keine Kohle dabei.
Gibt's hier einen Schaubudenbagger?
Den könnte Jared durchaus machen. Wenn ich die Flaschen sehe, könnte man ganz nah rankommen an den Schaubudenbagger. Ja.
Jared ist auch ganz lässig. Er tut einfach so, als wüsste er, wovon ich rede.
Schaubudenbagger ist ein Kultgetränk, Alter, vor 40 Jahren. Nach der Beklagung mehrerer Tote, die dabei waren, das Ding zu kreieren, alle daran verschieden sind, ist der Cointreau, Fernet Branca und was war denn das dritte?
Es war auf jeden Fall noch Sekt drin.
Wieso ist ja scheißegal, was danach noch reinkommt.
Ein fünffacher Schnaps und den musst du auf X drücken. Sensationell. Gabi, und danach sprichst du alle Sprachen dieser Welt, siehst gut aus, aber bist tot.
Selbst Gabi Dohm hat schon eingeschafft.
Ja,
das werde ich nicht
ganz
vergessen.
Ganz viele.
Oh, Schaubudenbagger, herrlich. Ja, geiler Name.
Letzte Frage zu dem Thema. Schafft ihr das denn noch oder hängt euch finanziell jetzt der Arsch auf Grundeis? Weil das ist ja doch so ein bisschen das Problem, was den Gastronomen im Moment im Nacken sitzt.
Ich hoffe, dass wir das schaffen. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass uns der Arsch auf Grundeis geht hier. Wenn du am Freitagabend hier auf dem Kiez unterwegs bist, ist alles dunkel, bis auf die eine Hütte da unten mit dem goldenen M. Und ich finde, das spricht Bände, dass das so ist. Und wir haben einen tollen Kultursenator hier in Hamburg, der die Kultur unterstützt und wo wir auch von profitieren. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie durchhalten. Ich meine, wir brauchen auch eine Perspektive. Wir müssen jetzt irgendwann mal wissen, was passiert, wie lange das geht, worauf wir uns einstellen müssen. Es muss ja jetzt nicht heißen, dass es schnell vorbeigeht, aber so, dass man sich das irgendwie einteilen kann. Das wäre für alle hilfreich hier auf dem Kiez und das würde uns auch helfen. Dass die Maßnahmen wichtig sind, das wissen wir alle und das ist auch unbestritten. Aber trotzdem müssen wir einfach gucken, die Kultur ist extrem wichtig und Kultur ist auch systemrelevant, weil hier entsteht Subkultur auf den Poetry-Slam-Bühnen, auf den Musikbühnen, auf den Comedy-Bühnen. Das sind die ganzen Leute, die irgendwann groß rauskommen und die wir dann in den großen Fernsehshows, in den großen Comedy-Shows sehen, die entstehen hier und deswegen kommen die Leute auch nach Hamburg. Und wenn das nicht mehr ist und die kleinen Läden da, wo die schönsten Dinge entstehen, die gehen alle über Kopf und vielleicht sind die dann irgendwann nicht mehr. Das wäre sehr schade.
Jared Dibaba, ein Mann, der im Prinzip 6 Talkgäste ersetzt. Er ist nicht nur Gastronom, er ist Schauspieler, Moderator, Musiker, ich weiß nicht, die Rutsche machen wir gleich noch voll. Und er, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema, Carlo. Er ist Sexperte.
Ja, und er ist eben auch Brackelträger.
Was?
Brackelträger.
Was hat er denn?
Ja, das kommt vielleicht später mal vor. Also, das ist eine Sache zwischen Jared und mir. Brackelträger ist eigentlich hochadelig angesiedelt. Entweder du bist Brackelträger, du kannst Brackelträger nicht lernen. Du musst Brackelträger sein. Und hier sitzen vor dir zwei Brackelträger.
Es macht mich sehr stolz.
Ja, ja. Brackeln ist so ein geiles Wort. Das hat Carlo erfunden und das ist Urnorddeutsch. In Brackeln kannst du alles reininterpretieren.
Alles.
Brackeln ist sozusagen, was Wörter angeht, das norddeutsche Schweizer Offiziermesser, ne?
Ja.
Als Wort.
Ja. Mhm.
Das geht für alles.
Gut.
Aber ich bin kein Sexperte, das möchte ich nochmal sagen.
Ja. Ich weiß.
Aber du kannst Brackeln eben auch anwenden, wenn du nach einer wilden Nacht von einem Freund gefragt wirst und: Hast du gebrackelt? Dann sagst du, yo. Also auch da ging das Messer auf dann.
Ja, finde ich gut.
Wie ein Offizier.
Und wenn du nicht weiter weißt, sagst du einfach, brackeln.
Ich habe noch einen Brackeltermin.
So. Ja, wunderbar.
So, ich wollte trotzdem darauf hinaus, dass du, nenne ich dich jetzt mal Vermittler von Themen, die untenrum betreffen.
Ja, auch obenrum, also untenrum und obenrum. Also wir betrachten das ganzheitlich. Es geht ja auch ums Herz,
ja.
Und auch ums Auge und den Mund. Um den Menschen,
um den Menschen an sich.
An sich und das Miteinander dann auch an sich.
Du hast eine Sendung, die heißt?
Oh ja, ich möchte gern, dass Carlo das sagt.
Ich möchte gerne von euch dreien jetzt verschiedene Betonungen haben. Ich würde sagen, Oh, ja. Das hier meine Art, die Sendung zu cessieren. Bitte schön, Stephanie.
War das dein letztes Oh ja?
Ja, das war, bitte.
So. Steffi, du.
Oh ja.
Okay.
Ja, das ist die blaue Venus. Ein bisschen sachlich, aber dennoch, also da steckt viel hinter, vielleicht.
Vor allem stecken wir. Ja.
Er hat mal überlegt in der Mitte.
Da muss ich ganz kurze Geschichte erzählen dürfen. Da hat ein alter Werbefredi, der leider nicht mehr unter uns ist, ein großer Frauenaufreißer, mal erzählt von einer intensiven Begegnung. Der hat hier in einem wunderschönen Laden auf dem Kiez ein Mädel abgeschleppt, ist mit der nach Hause gegangen und es kam zu der fiesen Begegnung und sie lagen im Bett und er kniete über ihr und dachte, du musst doch bald mal losgehen. Und da hat sie ihn angeguckt und plötzlich gesagt, jetzt. Das war's. Das war der sogenannte Höhepunkt. Er sagt, den wird er sein Leben lang nicht vergessen. Jetzt. Dittmascher, jetzt.
Oh mein Gott.
Sauber, ne? Ja, nützt ja nichts.
Kann ich hier mal fragen, ist ein Dialekt ein Abtörner? Der falsche?
Ja. Hör bloß nicht öff.
Oh, ja, Alter! Sofort der Knickmann. Geht gar nicht.
Das ist gemein.
Da lief nichts mehr. Nein, bitte nicht.
Ja,
ja
ist
doch,
schwierig, 100%. Ne?
Nee, finde ich überhaupt nicht.
Nee?
Nein.
Ich doch.
Find Dialekte total schön.
Alle? Okay, pass auf, wir reden jetzt kurz über deine Sendung, die Oh ja heißt.
Ja, schön.
Die läuft im WDR und es gibt einen Podcast dazu. Ich habe den Podcast gehört. Carlo, du hast die Sendung gesehen. Was hast du mitgenommen? Kleine Manöverkritik?
Ich fand es unfassbar. Ich bin ja, als ich hörte, dass Jared eben diese Sendung macht über Sex, habe ich gedacht, sowieso geil, weil das haben wir beiden schon so oft diskutiert. Alle denken ja, dass Jared einen riesen Pimmel hat.
Ja, und das stimmt ja auch.
Ja. Aber von Haus aus ist es so, dass jeder glaubt, der schwarze Mann hat einen riesen Ruhr. Und darüber, wir haben schon so oft drüber gelacht, egal wie. Und ich finde die Sendung so schön und so interessant, weil Mädel, Junge reden über das Heiligtum, was ja immer noch totgeschwiegen wird. Immer noch. Irgendwie immer noch so ein bisschen, nicht so. Und da wird so deutlich zur Sache geriebelt. Und das fand ich so toll. Dann die Utensilien, die man dort sieht. Und ich habe auch...
Hast du das Ding immer auf dem, die Vulva auf dem Tisch
die
gesehen?
Die Vulva auf dem Tisch war leider immer nur so kurz. Ich habe dann Standbild gemacht, weil ich ein guter werde. Donnerwetter.
Dein erster Screenshot.
Donnerwetter.
Die habe ich hier vorne. Wo ist der Laden denn? Da vorne, schräg gegenüber, in der Boutique Bizarre, Entschuldigung, das ist jetzt ja keine Werbung. Habe ich mit Olli eingekauft für die Sendung, weil ich dachte, wenn wir so eine Sendung
machen. Ja, das hast du selber gemacht.
Habe ich selber eingekauft, weil da gab es ja so ein paar Spielsachen. Ich bin noch nie Spielsachen kaufen gegangen und dann bin ich da reingegangen und dann habe ich mich beraten lassen. Der Verkäufer sagte, ja, also das Ding habe ich schon ein paar Mal benutzt, da musst du aber dann vorne an der Eichel so ein bisschen auch mit anfassen, sonst spürst du das nicht, aber so für zwischendurch kannst du das in die Handtasche packen, ist das schon ganz geil. Musst du ein bisschen eincremen und so, und ganz normal drüber, als würde er mir ein Fahrrad verkaufen. Und das fand ich total cool, weil es ist ja irgendwie ganz unaufgeregt, ist ja das Normalste von der Welt
das
eigentlich.
Stimmt.
Warum wird das so hochgeschaukelt? Und das fand ich toll. Und dann haben wir da auch gleich ein paar Euro gelassen und das dann mit als Requisite da hingestellt.
Ganz gut.
Ich möchte zum zweiten Mal in diesem Podcast den feministischen Sexshop im Gängeviertel empfehlen. Da kannst du auch nochmal für die andere Seite ein bisschen was einkaufen. Da gibt es zum Beispiel auch Doris die Klitoris. Die hat hier schon mal eine kurze Rolle gespielt.
Steffi, also, kannst du mir erklären, woher du das weißt?
Weil ich da vorbeigegangen bin. Außerdem kenne ich eine Frau, die da arbeitet.
Auch reingegangen? Oder?
Nö, aber ich kenne eine Frau, die da arbeitet.
Carlo, wir gehen da mal zusammen einkaufen.
Richtig. Und was ich in deinem Podcast, den ich gehört habe, gelernt habe, jede Ejakulation ist gesund, hat dein Experte gesagt.
Ja.
Und
Oliver Graller, der Urologe meines Vertrauens, genau.
Der ist dem allem sehr aufgeschlossen.
Absolut. Ich meine, der hat ja erstmal gleich einen Penis auf den Tisch gepackt, damit wir gleich wissen, wo der Frosch die Locken hat. Und dann haben wir uns drüber unterhalten.
Ja.
Ich fand es schade, dass das nur ein weißer Penis war, weil es gucken ja auch viele schwarze Menschen zu. Dann fühlt man sich ja auch als Schwarzer gut vertreten, wenn er zumindest zwei da gehabt hätte. Aber gut, er ist ja auch ein weißer Mann, von daher sieht er das aus seiner Perspektive.
Was mir so toll gefällt, Steffi, ist ja, dass Jared, und nenn mir den Vornamen deiner Partnerin.
Annabelle.
Annabelle, die so, so unendlich charmant finde, dass ihr beide fast nicht verlegen, auch nicht schamvoll, aber ihr werdet nie ordinär oder brutal. Und das finde ich toll. Man könnte ja auch, oder wollüstig oder so. Das finde ich ohne Flachs. Man kann ja auch einen da hinsetzen, der sagt, oh, guck mal, was zum Ficken und so weiter, du. Das ist so, irgendwie so zärtlich gemacht, das Ganze. Und das finde ich toll.
Das war mir auch wichtig.
Also, ganz wichtig.
Also vulgär darüber reden. Es geht ja darum, dass wir etwas lernen. Und das ist ein Thema, was für viele Menschen mit Scham behaftet ist, wo es viele Tabus gibt. Und ich finde, dem sollte man sich nähern, natürlich nähern und auch auf eine ehrliche und offene Art und Weise daran gehen.
Ja.
Und das haben wir versucht. Und das ist natürlich zwischendurch, wird es auch mal heikel, weil offen sprechen tun wir ja noch nicht so lange im Fernsehen und schon gar nicht in der ersten Sendung dann gleich über Masturbation oder Solo-Sex, das ist ja was ganz Intimes, darüber zu sprechen, das war schon eine kleine Mutprobe am Anfang.
Ich habe auch das Gefühl, dass du doch charmig bist, das finde ich aber auch ganz charmant und vor allen Dingen, wenn es um solche Kurse geht wie die Mösenmassage. Die übrigens die Autokorrektur immer.
Du hast
immer
das ein bisschen eben versuppt. Was meinst du, wenn es um die
Mösenmassage?
Ach, ich habe verstanden. Die Mösenmassage.
Die Autokorrektur macht übrigens immer Möwenmassage daraus. Hast du auch gemerkt?
Ich habe neulich einen Post gemacht mit einer Möwe und eine Gedankenblase. Oh, jetzt hätte ich Bock auf einen Möwenmassagekurs.
Siehst du? Das heißt so, weil die Kursleiterin sich so artikuliert. Also die sagt halt nicht Vulva, die sagt halt Möse. Und da war deine Kollegin Annabelle. Und das fand ich schon, also ich glaube, da musst du dich wirklich überwinden, wenn du da mit 10 anderen Frauen in Tennissocken, das war die größte Sorge deiner Kollegin, massierst.
Ich fand das sehr bewundernswert, so ehrlich und so frei im Kopf zu sein und so offen zu sein und auch so mutig zu sein, das mitzumachen und so offen darüber auch zu sprechen. Und wir haben ja auch ein bisschen was davon gehört, wie es bei dem Kurs lief.
Ja.
Das wäre mir jetzt zu intim in dem Augenblick.
Wirklich?
Ja.
Da bin ich zum Beispiel nicht so. Ich denke dann eher so, wenn das hier alle machen, Das ist ja für alle peinlich. Aber vielleicht, weil ich auch schon so einen Geburtsvorbereitungskurs und so mitgemacht habe, das ist ja ähnlich.
Ja, aber ich glaube, also da habe ich einfach Scham und da hat ja jeder auch seine, seine eigene Schamgrenze. Und mich würde das aber auch jetzt nicht reizen, mit Carlo jetzt so einen Penismassagekurs zu machen und dann...
Nee, reizen würde mich jetzt auch nicht, aber es ist glaube ich
nicht von... Nicht jetzt wegen Carlo, sondern oder mit anderen Männern.
Ja, ist richtig.
Es ist glaube ich von Vorteil, wenn man die anderen Leute nicht kennt in dem
Ja, vielleicht.
Die haben sich ja alle dazu angemeldet.
Ja, also das mit Sicherheit haben die auch eine Menge gelernt und vieles erfahren ja auch dadurch über sich und über ihren Körper und haben noch eine Menge dazu gelernt. Mal gucken, vielleicht werde ich irgendwann auch mal so einen Kurs mitmachen. Das ist ja auch ein Prozess. Ich lerne ja dabei. Ja, ne? Deswegen sagte ich vorhin, ich bin mit Sicherheit kein Sexperte, sondern ich bin eher jemand, der lernt jetzt und sich auf eine Reise begeben hat.
Wofür schämst du dich, Carlo?
Für nix.
Das glaube ich.
Nein. Wirklich? Also du bist der Erste, von dem ich denken würde, dass er sich für wenig schämt.
Nein, nein, ich bin der, wir reden jetzt über Sex oder wie?
Nee, grundsätzlich.
Ganz, ganz allgemein. Mhm. Natürlich, es gibt immer wieder nur die eine Antwort. Die Jahre, die ich neben dem Gleis gelebt habe, für die schäme ich mich abgrundtief. Aber sonst schäme ich mich für nichts auf der Welt.
Also auch nicht so wie für einen Furz im Fahrstuhl zum Beispiel.
Nein, wenn das schön gemacht ist.
Also es gibt ja so Kleinigkeiten, die einem einfach unangenehm sind.
Nein, also ich genieße ihn auch.
Ich glaube es dir.
Du musst so ein Teil aufbewahren, bis der Fahrstuhl voll ist. Und dann runterzählen. 10, 9, 8.
Warten, bis alle den weggeschnüffelt haben, ne?
Ich bitte dich.
Ist dir was peinlich, Jared?
Ja, ja, vieles.
Ja, ne?
Ja, muss ich einfach sagen.
Mir auch.
Ja.
Tatsächlich, mir ist unfassbar viel peinlich.
Ja, da bin ich wahrscheinlich zu alt und doch ein bisschen zu gestählt.
Das finde ich aber bei dir auch wirklich bewundernswert. Wenn, also ich habe ja auch mit Carlo schon das ein oder andere Mal zusammengearbeitet. Carlo ist immer extrem tiefenentspannt. Und man hat das Gefühl, der hat überhaupt gar keinen Puls oder hat einen minimalen Ruhepuls, weil er so, und dann kratzt ihn das auch nicht, ob da jetzt irgendwas Peinliches für andere passiert.
Ja, scheiße. Ja, oder selbst, also natürlich kommt man in eine Situation, die vielleicht peinlich werden könnten, aber das kann ich sofort abstecken. Warum soll ich jetzt in irgendeiner Form mich, Entschuldigung, das wäre peinlich, das ist mir, glaube ich, noch nie über die Lippen gegangen. Also
ich finde, da lerne ich auch tatsächlich immer von dir. Also das ist etwas, was ich von dir schon gelernt habe. Also er kann sich schon hochfahren. Also das kenne ich auch wirklich, kann richtig nach oben gehen. Da zucke ich auch echt zusammen. Aber peinlich ist dir tatsächlich, ist das mit dem Alter gewachsen oder ist das?
Mit dem Alter mit Sicherheit gewachsen und außerdem ist das, finde ich, eine menschliche Reaktion. Wenn du plötzlich eben aus der Haut fährst oder etwas sagst oder tust, was nicht unbedingt von den Menschen um dich herum erwartet wird, dann kann man immer noch sagen, Entschuldigung, ich bin da vielleicht für euch zu weit gegangen. Also ich wollte, aber dass ich sage, das ist mir jetzt peinlich oder rot werde oder die Farbe wechsel, das kenne ich nicht, weil dafür bin ich, glaube ich, auch, das hört sich furchtbar arrogant an, dafür bin ich zu sicher mit mir selbst in diesem Leben. Ich habe mich in eine Ecke gestellt, solange ich lebe, da bleibe ich stehen und da kann mich auch keiner wegschubsen. Und da, so wie ich stehe, bin ich mit dem zufrieden, was ich aus meinem Stehen gemacht habe. Wobei wir wieder beim Stehen sind.
Schön.
Hey, zurück zur Sendung.
Stand-up.
Ja, Stand-up.
Stand-up. For the Champion.
Yeah, hey, Stand-up, ja.
Was gibt's denn für Reaktionen auf eure Sendung?
Nur positive. Ja. Wirklich, ich habe nur positive Reaktionen gehört. Wir sind in der ARD-Mediathek Spitzenreiter, noch vor Tatort. Also das Ding ist total abgegangen dort. Unser Podcast ist sehr beliebt. Bei Sexthemen sind wir auf Nummer 1. Und das läuft super. Und die Menschen, die Sendung sich angeguckt haben, bis hin zu Großmüttern von Freunden, beziehungsweise Mütter von Freunden, die 80 sind, sagen, das wusste ich gar nicht. Guck mal, das hätten sie mir mal vor 20 oder vor 40 Jahren erzählen müssen. Jetzt habe ich auch noch was gelernt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand da irgendwas peinlich oder unangenehm findet, sondern alle haben irgendwie was gelernt. Ich habe das mit meinen Jungs geguckt und die fanden das auch cool. Mit einem jungen Freund, der irgendwie Anfang 20 ist, sagte, ey, das ist sehr gut gemacht, sehr informativ. Und auch wie der Graller, der Urologe, spricht und sagt, ja, jede Ejakulation ist Vorbeugung gegen Prostatakrebs.
Bam.
So. Jared, was mich interessierte, wie hat der WDR reagiert? Da kommt einer, ich glaube, ihr seid ja logischerweise auch die schlauen Köpfchen gewesen, die das im Sender angetragen haben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ihr kommt aus dem Dunst und sagt, ich habe da eine Idee, lieber WDR. Und da geht es nicht nur verbal, sondern wir zeigen auch wegen Fernsehen rund um die Fickerei. Da muss doch der WDR erstmal, hoppala, oder haben die gleich gesagt, hey, ja, dann musstet ihr dann Überzeugungsarbeit leisten, oder?
Ja, weil ist ja ein heikles Thema.
Eben.
Und die Frage war halt immer, wie wollen wir das Thema präsentieren? Wie wollen wir darüber sprechen? Von vornherein war es klar, dass es eine Sendung ist, die wo wir etwas lernen, wo wir etwas erfahren. Das schöne Wort Service. Mhm. Das soll sozusagen zu unserem Leben etwas beitragen. Und diesen Anspruch hatten wir. Und die Frage stellte sich der WDR, funktioniert Sex im Fernsehen, ohne anrüchig zu sein, ohne pornografisch zu sein, weil das wollten wir ja nicht. Und deswegen hat man lange überlegt, aber dann, finde ich, ging es gut voran und der WDR ist ja auch recht progressiv schon in vielerlei Hinsicht schon verschiedene Sachen ausprobiert und deswegen sind wir dann damit recht fix an den Start gegangen.
Könnten wir auch machen, Steffi. Also ich könnte mich ja, oder wärst du zu schamvoll?
Nein, ich wäre nicht zu schamvoll. Pff, nein. Nein, nein.
Ja, ja, ich glaube,
Ich kann das sehr sachlich aufbereiten.
Muss ich nochmal sagen?
Als anders, ja.
Ihr beiden als Team, dass da auch nicht der Hauch einer Verlächerung oder einer Verlächerung eines falschen Lachens kommt oder so, das ist glaube ich, auch der Reiz. Ihr lacht nicht so ein bisschen hämisch oder fies, sondern wenn mal gelacht wird, dann kommt das an eine Stelle, wo ich auch lache. Das ist geil. Weißt du, das ist schon, ihr kommt mir da sehr nahe. Das ist schon also, ich hätte nie geglaubt, es funktioniert.
Carlo, das freut mich.
Vielen Dank. Ich hätte nie geglaubt, dass es so funktioniert und ich gebe auch zu, ich habe dann die Mediathek durch Hilfe von Freunden aufgemacht und weil ich so doof bin und war es wirklich baff, bim, bumm, gebongt, Alter, weitermachen, aber ohne Frage.
Bitte das freut nicht. Mich, das bedeutet mir sehr viel, wenn du das sagst.
Nein, wirklich.
Weil ich meine, du hast ja einiges gesehen und auch schon erlebt und das freut mich.
Nee, danke. Ist geil.
Jared, die Barber, du hast jetzt diese Pandemiezeit, haben wir vorhin schon drüber geredet, dass es für so einen Club jetzt nicht die beste Zeit ist, aber du hast die ganz gut genutzt. Ich habe das Gefühl, du bist so jemand, der sich nochmal neu aufgestellt hat und eine Menge Projekte an den Start gebracht hat. Unter anderem hast du auch vor kurzem noch einen Song veröffentlicht, der so komplett,
so geil, ja.
Komplett so geil. Gegen die aktuelle Stimmung arbeitet, was ich schon mal gut finde. Sagst du es richtig, weil ich sag's dann wieder falsch oder ich sag's so wie du dann?
Dance up the Dale. Dance, aber mit Ä geschrieben.
Ja.
So ein bisschen verdenglischt, weil Plattdeutsch und Englisch sind ja dicht beieinander. Wobei Englisch, das muss ich gleich sagen, ein Abfallprodukt der plattdeutschen Sprache ist.
Das ist mir schon häufiger aufgefallen. Da muss man nur mal über den Teich gucken, da so merkt man das.
Nee? Genau, Dance up the Dale. Eine schöne Funk- und Soul-Nummer, eine Tanznummer und mit einer Choreografie, die der große Choreograf Marvin Smith, der ja auch für Helene Fischer die Choreo macht und okay. Für Andrea
Geil,
Berg
gemacht Alter.
Hat. Also es ist ein geiler Typ. Der hat die Choreo gemacht. Wir haben ein Tutorial gemacht und das haben wir weltweit rumgeschickt an Maasai, an Brasilianer, Portugiesen, Kanadier, Amerikaner. Und alle haben die Choreo nachgetanzt und so ist dann auch unser Tanzvideo entstanden.
Auch Bettina Tietjen. Und wenn man da Rückschlüsse, das machen ja manche Leute, Rückschlüsse auf die Performance im Bett zulässt, dann, naja. Also ihr war es nicht peinlich. Sie hat es irgendwie ganz cool gemacht. Sie ist nochmal gewachsen bei mir. Bettina Tietjen.
So.
Richtig gut. Barbara Schöneberger hat auch mitgemacht.
Ja.
Kannst du tanzen, Carlo?
Also ich war mit meiner Frau vor 4 Jahren in der Kulturmetropole Quickborn war ich zu einem Tanzkurs. Sie hatte mir den Tanzkurs geschenkt, nach dem Motto, da wurde ein ganzer Zaun als Winkinstrument missbraucht, weil sie weiß, ich tanze ungern und dann wollen wir nicht, Schatz, sie sagt, gerne. Und nach Ablauf des ersten halben Jahres hat sie dann gesagt, ich finde, wir verlängern nicht. Ne?
Lass mal gut sein.
Ich wurde, lass mal stecken, ich wurde nach drei oder viermal dann der Rumba-König genannt da, weil Rumba war das Einzige, was ich für 10 Sekunden beherrschte.
Ja.
Wirst du gerade abgeschleppt, Alter? Nee, oder was guckst du?
Ja, genau, ich muss mal ein bisschen gucken.
Alles gut. Ja, ja. Ja, nein, tanzen, also wild bewegen, früher war das schon mal, aber ja, also eben einfach den Arsch bewegen und ein bisschen Windmühle und.
Ja, vielleicht wäre das mit der Choreografie auch nochmal ein Konzept für dich, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich finde, der Song ist super, weil ich nämlich finde, dass er so genau gegen dieses aktuelle Gefühl anarbeitet.
Ja, das ist ja logisch. Deswegen hatte ich gehofft, dass der im Radio rauf und runter gespielt wird.
Und was passiert?
Ja. Ich habe es noch nicht im Radio gehört.
Ja, die sind sehr offen. Die sind sehr offen für junge, frische Künstler.
Wir dürfen
ja, Plattdeutsch ist ja auch nicht Norddeutsch. Ja.
Wir dürfen nichts sagen. Wir würden sowas gerne sagen, aber es ist schon.
Jared, wie ist das? Du bespielst so viele Felder. Wenn du zum Butni gehst, wie oft wirst du gegrüßt?
Ja, ich werde schon oft gegrüßt. Die Menschen sind ja auch nett hier bei uns in Altona. Mhm. Das ist ja auch ein Dorf, aber ich werde tatsächlich oft gegrüßt. Aber immer nett. Und immer sehr angenehm. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das auf den Wecker geht oder so, sondern die Menschen grüßen immer auf eine nette und herzliche Art. Und einige so, als würden wir zusammen wohnen oder als wären wir die besten Freunde. Dabei kennen wir uns gar nicht. Sagen, Mensch, ja, dann kommen die ganz nicht ran und bei Corona hüpfe ich dann gleich 2 Meter weiter und sage, Digga, Abstand. Ne? Aber das ist ja immer nett gemeint und deswegen...
Ja. Ist das etwas,
ich meine, Carlo kennt das ja auch. Mit Carlo kannst du ja nirgendwo hingehen. Ich habe mit Carlo hier auf dem Kiez den Schlagermove 2011 moderiert. Du musst dir vorstellen, vor uns 2 Meter läuft die Kamera und hat uns beide im Bild. Und immer jeden Meter hüpft Carlo aus dem Bild und sagt, Mensch, Alter, wie geht's dir? Alles klar? Okay, ich bin wieder da. Und dann kommt er wieder ins Bild. Das war so lustig. Ich habe mich so weggelacht. Weißt du, du moderierst und so und dann denkst du, jetzt kommt Carlos Einsatz. Wo ist Carlo? Ach, der grüßt schon wieder. Und das war einfach ein Phänomen. Das war ein Schauspiel. Dann sitzen wir da, haben wir ein Set aufgebaut. Dann kommen die Leute, sind ja auch dann so hemmungslos. Die kommen dann ins Set und klopfen ihm auf die Schulter. Hallo. Ich habe mich so amüsiert. Schlagermove war legendär,
ja,
oder?
Ja, das war toll. War toll. War ganz toll. Ja. War ganz, ganz toll.
Ja, bei Carlo ist es auch wirklich so, er vermittelt auch das Gefühl, dass er die Leute kennt. Ja. Wirklich. Also, Mensch, du hattest doch damals einen gelben Pullover an. Ich erinnere mich noch ganz genau. Und so gehen die Leute dann auch auf einen zu. Also auf mich zum Beispiel. Grüß mal Carlo, der kennt mich.
Nein, ich habe mal mit Jara zusammen irgendwas gemacht, keine Ahnung, ich glaube auf dem Spielplatz war das irgendwo, ist lange her. Und habe dann beobachtet, wie die Leute getuschelt haben. Das war Jara, die Baba. Und die waren alle freundlich. Also, weil du merkst ja auch an den Blicken, wenn es darum geht, einen Kollegen zu fixieren, und da merkst du an den Blicken, dass dieser und Strahlemann. Ja. Da muss ich sagen, Alter, das ist schon geil, weil du so ein optimistisches Tier bist und das ist eben ganz wichtig. Man kann ja auch.
Ja, aber du doch auch.
Ja, immer gewesen.
Deshalb umgebe ich mich tatsächlich so gerne mit euch. Es ist wirklich im Moment so, viele Leute sind echt krisengebeutelt und schlecht drauf. Und das beste Konzept ist tatsächlich, sich mit positiven Menschen zu umgeben, habe ich jetzt so für mich festgestellt. Oder wie gesagt, den Drosten-Podcast zu hören, 2 Stunden lang und zu denken, ach gut, ist alles nur Natur und ich habe die Hälfte nicht verstanden, das wird schon. Das mache ich ja beim Autofahren auch so.
Das wird schon, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil das, was uns Energie und Kraft raubt, ist die Angst. Die Angst, dass es vielleicht doch nicht wird.
Ja.
Und die ist ja bei vielen leider ja auch berechtigt, weil es existenziell ist und weil vieles bergab geht. Aber wir schöpfen, glaube ich, Kraft daraus, wenn wir sagen, das wird schon. Weil dann gucken wir anders, dann sind wir offen, haben wir eine andere Körperhaltung und wir gehen die Dinge anders an. Und dann haben wir auch Energie. Wenn wir Angst haben, sind wir gelähmt und dann können wir nicht so viel machen. Deswegen finde ich das extrem wichtig, die Hoffnung zu bewahren.
Und es kommt etwas hinzu, was ich bei der Gelegenheit, glaube ich, immer wieder gerne sagen möchte, dass wir alle gar nicht ahnen, wie viel Kraft wir vom lieben Gott bekommen haben, wenn wir in diese Welt reingeboren werden. Wenn du stirbst, dann hast du, ich nehme mal ein Beispiel, 70-75% deiner Kräfte, deines Kräftepotenzials in deinem Leben gelassen. Du hast 25% verschenkt, vielleicht sogar 30%. Du hast als Mensch so viel Kraft, so eine ungeheure Kraft in dir. Und diese Kraft musst du gerade jetzt während der Pandemie einsetzen, um ein Gegengewicht zu schaffen. Du kannst es. Und wir alle werden es schaffen, weil wir die Kraft haben. Nur du musst die Kraft mobilisieren, du musst an sie glauben und du musst sie aktivieren. Wir alle haben die Kraft und deswegen werden wir es schaffen. Ganz einfach. Für mich ist das ganz einfach. Dieses Ding ist für mich gebongt. Es kommt irgendwann wieder eine gute Zeit und dann sind wir wieder fröhlich. Wir schaffen es, weil wir die Kraft haben.
Jo. Ich würde gerne ein bisschen Konzentration, wenn ihr die aufbringen könnt, ein kurzes Spiel mit euch spielen. Und ich nenne das jetzt mal, weil Karussell so abgenudelt ist, ich nenne das mal Interview-Doom-Dancer.
Und ich würde vorher uns jedem einen Kaffee servieren.
Das ist das Beste, was der beste Wortbeitrag.
Alter.
Also gut, wir haben jetzt einen Kaffee, vielen Dank.
Ja, sensationell. Ich hoffe, er schmeckt euch.
Es ist ein sehr guter Kaffee.
Ihr wisst ja, ich bin ja auch Kaffeetester gewesen. Damals. Ich habe im Groß- und Außenhandel Kaffee gelernt und habe Kaffee, 300 Tassen Kaffee am Tag probiert beim großen Kaffeeröster. Also,
nee, ehrlich?
Wirklich.
Alter, bist du ein Himmel.
Ich habe in Bremen Groß- und Außenhandelskaufmann im Rohkaffee Im- und Export gelernt.
Und wie?
Wenn ich mal ein bisschen angeben
nee,
darf.
Doch, wie
also
ist
ich habe was Anständiges
wie
gelernt.
Wie ist die Lage bei Filterkaffee?
Also ich trinke am liebsten, man würde sagen, wie damals im Krieg, Kaffeepulver in die Tasse, heißes Wasser drüber, umrühren, Prise Salz, fertig aus, ohne Filter. Alles, was dazu kommt, hast du immer ein bisschen Fremdgeschmack. Maschine, Filter.
Aber hat man da nicht die so schwarzen Krümel zwischen den
Zähnen? Die sinken Szenen? Irgendwann ab. Aber es gibt guten Filterkaffee, trotzdem.
Ja.
Kann man lecker machen. Es gibt ja auch Porzellanfilter oder guten Papierfilter. Es gibt gute Espresso-Cafés oder so Press-Cafés und gute Kaffeemaschinen und so weiter. Ja. Aber Kaffee ist ein absolutes Klugscheißer-Thema wie Wein auch und wie Fußball.
Also genau, ich habe gesagt, wir wollen ein kurzes Spiel spielen, mal sehen, ob das funktioniert. Ich nenne es jetzt Interview-Domdancer. Das heißt, wir stellen dem jeweils anderen eine Frage, die einem selber immer gestellt wird. Ihr werdet ja wahrscheinlich häufig interviewt und da gibt es ja so Schlüsselfragen, so Key-Fragen, die werden einem immer gestellt. Und zwar dachte ich, wir machen das so in der Reihe. Du fragst Jared eine Frage, die dir immer gestellt wird. Jared fragt mich eine, die ihm immer gestellt wird. Und dann wird es richtig langweilig, stelle ich dir eine, die mir immer gestellt wird.
Ja, so gucke ich auch gerade.
Ich fange jetzt an, einfach bei dir, Carlo. Ich stelle dir jetzt eine Frage, die mir immer gestellt wird.
Ja,
und du musst sie beantworten, okay?
Okay.
Steffi, wann schläfst du eigentlich?
Ich schlafe sehr, sehr früh. Meistens gegen 10:30, weil ich meistens um 4:30 aufstehe. Ich bin der, der früh aufstehe und habe dann eben ganz viel vom Tag, bilde ich mir ein und bin auch ab 20 Uhr Tagesschauende bin ich schon ein bisschen im Schnarchland.
Jetzt stell du ihm eine Frage, die dir immer gestellt wird.
Oh, das ist die mir immer, Jared, wie bist du eigentlich zum Künstler geworden? In dieses Geschäft reingewachsen?
Ich habe eigentlich als kleiner Junge schon gerne gesabbelt und Spaß gemacht und Quatsch gemacht. Gesungen, meine Tante ist Musiklehrerin und irgendwie hatte ich immer Bock darauf, Menschen zu unterhalten. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich gebe denen irgendwie was. Und das steckte schon immer in mir drin. Ich habe in der Schule Quatsch gemacht, bin deswegen auch immer rausgeflogen, weil ich immer das Gefühl hatte, gerade wenn es ruhig wird, kann man die Situation auch mit einem schönen Gag wieder auflösen, wenn es zu ernst wird. Wenn man trotzdem lacht, egal was gerade ist. Und ich hatte immer den Drang auf die Bühne etwas zu machen. Ich habe früh in einer Band gespielt, im Theater mitgespielt, beim Krippenspiel. Ratet mal, welchen König ich da gespielt habe. So kam eins zum anderen und ich habe zwar tatsächlich auch was Anständiges gelernt, aber irgendwie hat es mich dann doch wieder zur Bühne und zum Mikrofon gezogen.
Jetzt bin ich noch einmal dran, das wird wahrscheinlich sehr uninteressant. Du musst mir eine Frage stellen, die dir immer gestellt wird.
Warum hast du eigentlich immer so gute Laune?
Wirklich?
Ja.
Ich habe immer gute Laune. Och, ich habe gar nicht immer gute Laune. Ich lasse einfach den ganzen Brass zu Hause ab. scheiß die immer alle zusammen. Und dann bin ich gut entladen und kann auf die Straße gelassen werden. Ist das so eine Frage, die dir immer gestellt wird?
Ja. Und ich habe auch nicht immer gute Laune, nee. Aber ich lasse tatsächlich die schlechte Laune nicht zu Hause, aber sozusagen im Keller oder auf dem Dachboden, aber ich mache das dann mit mir aus und genauso wie du es gerade gesagt hast, wenn ich rausgehe, dann bin ich frei von schlechter Laune.
Ja. Ja, weil es ist ja auch schön, auf die Straße zu kommen. Ich wollte nochmal über was Ernstes reden, weil ich dachte nämlich, dass du gefragt wirst, darauf zielte das eigentlich so ein bisschen ab, immer nach deiner Hautfarbe gefragt wirst, dass das immer ein zentrales Thema ist in Interviews. Damals, wir haben ja schon vor langer Zeit mal versucht, uns irgendwie zu treffen und das hat dann hier und da nicht funktioniert, hatte ich dich auch angefragt aufgrund dieser Black Lives Matter Diskussion, weil ich dachte immer, mit den Leuten reden ist mal einfacher als über die Leute reden. So, ne? Also alle haben dann gesagt, wie ist das immer. Eigentlich hier in Deutschland und so und da ist das doch ganz anders und ich habe mir immer so überlegt, naja, ich weiß nicht, wenn man mit der S21 nach oder mit der S31 nach Harburg fährt, dann glaube ich schon, dass man eher mal rausgewunken wird als Carlo oder ich, wenn man schwarz ist. Das war meine Idee der Sache. Ich wusste aber nie, ob das wirklich so ist. Deshalb wollte ich dich immer mal danach fragen, denn du bist ja ganz offensichtlich sehr dunkelhäutig und würdest genau da reinfallen in dieses Schema. Also da wird man ja wahrscheinlich schnell in die Ecke gestellt. Und das wollte ich dich damals fragen. Jetzt ist mittlerweile einiges passiert und dieses Black Lives Matter ist jetzt nicht, also es ist immer ein Thema, aber es ist jetzt gerade neuerdings nochmal was passiert und da ging es um Zigeunersoße. Hast du das verfolgt?
Ja.
Ja.
Ja, ich habe die Sendung im WDR gesehen.
Ja, ja. Das war schon eine Wiederholung tatsächlich. Ja. Carlo, weißt du, worum es geht? Oder soll ich dich ins Boot holen? Also vier Menschen mitteleuropäischer Herkunft unterhielten sich darüber, ob es notwendig war, Zigeunersoße aus dem Wörterbuch, aus dem Sprachgebrauch zu streichen. So, Carlo hatte sich damals da schon ganz klar positioniert. Er hat gesagt, es ist notwendig. So, ich auch. Wie siehst du das?
Finde ich auch. Wenn wir friedlich und respektvoll miteinander leben wollen, müssen wir auch darauf achten, dass es jedem in unserer Gesellschaft gut geht. Und wir können Menschen nicht diskriminieren und Sprache gehört dazu, die in unserer Gesellschaft leben. Punkt. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Jo. Das hat einfach was mit Respekt zu tun und mit Chancengleichheit in unserer Gesellschaft. Keiner möchte beleidigt werden. Keiner möchte, dass seine Kinder, seine Frau, seine Eltern beleidigt werden. Und deswegen muss das einfach auch Konsequenzen haben in unserer Gesellschaft.
Also ich glaube, spätestens wenn es so ist, dass man benachteiligt wird aufgrund seiner Herkunft und ich glaube, dass Sinti und Roma oft dazugehören, also ist irre,
sie wurden verfolgt,
historisch schon so
gewesen. Sie wurden
gewesen.
Verfolgt und sie wurden ermordet und es wurden ganz viele Sinti und Roma auch in KZs umgebracht.
Richtig.
Das muss man einfach sagen.
Und spätestens dann kann man einfach einen Haken an solche Begrifflichkeiten wie Zigeunersoße machen. Jetzt, ich habe mir gestern angehört, wie Micky Beisenherz zu dem Thema nochmal bei Clubhouse gegrillt wurde. Das tat mir dann schon fast ein bisschen leid. Es tat mir richtig leid. Also da waren wirklich 5000 gegen einen.
Also ich kann das abkürzen. Du hast es vorhin erwähnt. Ich bin auch ab und zu, Alter, wir machen das ja jede Woche einmal unseren schönen Grauzonen-Rubbel hier. Und ab und zu fahre ich hoch. Bei dem Thema Rassismus kriegst du mich gleich unter die Decke. Und zwar so, dass ich mir den Kopf stoße. Für mich ist das ein so ekliges, furchtbar gemeines Thema. Wenn man Menschen diskriminiert oder anders behandelt, weil sie andershäutig sind. Ich könnte jetzt schon wieder so eine Wut haben. Ich kann das einfach nicht verstehen.
Bist du schon mal diskriminiert worden?
Fragst du Carlo oder mich?
Dich. Erst dich, dann dich.
Was meinst du wohl? Ich lebe seit über 40 Jahren in Deutschland als schwarzer Mann. Mhm. Tagtäglich.
Blicke.
Aber wir leben in einem System,
ja.
Was Rassismus fördert, was es ja nicht erst seit heute gibt, sondern Rassismus gibt es seit über 500 Jahren. Das ist historisch gewachsen. Und das ist ein Thema, das ist unsere Realität. Sonst wäre so etwas wie in dieser Sendung ja nicht passiert. Wenn alles in Ordnung wäre, wäre es nicht zu dieser Sendung und zu dem Ärger gekommen, der in dieser Sendung produziert wurde. Und deswegen ist es unser Alltag. Es ist der Alltag von schwarzen Menschen. Genauso wie es der Alltag von Frauen ist, dass sie in der Gesellschaft benachteiligt werden. Es ist so. Da brauchen wir nicht diskutieren. Und da brauchst keine Frau fragen, wurdest du schon mal in deinem Leben benachteiligt? Natürlich.
Habt ihr das gelesen von dem schwarzen Lehrer, also tatsächlich gibt es in Hamburg ja nur einen schwarzen Lehrer. Und der ist in seine eigene Schule gegangen, hat dann nachmittags was kopiert, hat das jemand gesehen und hat die Polizei gerufen. Die Polizei ist gekommen und hat ihn zur Rede gestellt. Es stellte sich heraus, dass er da Lehrer in der Schule ist. Und die Polizei hat sich nicht entschuldigt, so für ihr Fehlverhalten. So.
Das ist zum Beispiel etwas, wo ich mich dann auch diskriminiert fühle, weil es ihm passiert. Was ihm passiert, passiert mir auch. Ja. Was ihm passiert, kann mir passieren und kann jedem anderen auch passieren. Das kann auch meinen Kindern passieren. Und deswegen gibt es Rassismus und ich erlebe das jeden Tag. Entweder direkt oder ich erlebe das mit. Deswegen betrifft es mich. Und wenn es mich nicht betrifft, betrifft es einen anderen Schwarzen oder eine andere Schwarze. Und das, ich bin ein Mensch, der ganz normal fühlt und mitfühlt. Und wenn jemand, den du kennst, mit dem du befreundet bist oder einem anderen Menschen etwas passiert, dann berührt dich das hoffentlich auch. Sonst seid ihr ja völlig verroht. Und deswegen... klar, erlebe ich das.
Ich glaube, Alter, du musst eine ungeheuer gewachsene Grundtapferkeit haben in dir. Ich glaube, das kann man so, weil für mich ist es so unvorstellbar, Jarettis Tier steht auf, zieht sich an, wie immer geil aussehen, der Hund, immer geil, du dumme Sau, du gute Wachsen, du, geht aus der Tür und weiß genau, ab jetzt bin ich auf dem Tableau.
Was kann ich machen, um das zu ändern?
Nichts. Was wir alle machen können, ist, uns zu sensibilisieren für das Thema, hinzugucken, erstmal akzeptieren, dass wir in so einem System leben. Selbst ich, mir kann es passieren, dass ich Dinge tue, die rassistisch sind, weil ich so aufgewachsen bin hier in Deutschland. Mhm. Ich lebe seit über 40 Jahren hier. Und ich tue auch Dinge mit Sicherheit in meinem Alltag, wo ich Frauen diskriminiere oder wo ich ältere Menschen diskriminiere. Das müssen wir erstmal akzeptieren, dass wir Dinge falsch machen. Und das, dann kommt der zweite Schritt, dass wir sagen, wir möchten etwas dran ändern.
Genau.
Dass wir uns bilden, dass wir lesen, Bücher lesen zu diesen Themen, dass wir uns mit Expertinnen und Experten austauschen, die sich mit diesem Thema befasst haben und sagen, wie kommt das eigentlich? Wie kann ich das besser machen? Das ist aber ein aktiver Prozess, den muss man machen. Es gibt keine Tablette, es gibt keinen Regen, der von oben runterkommt und das ins Gehirn bringt oder so, sondern jeder Einzelne muss sich dafür einsetzen und muss etwas machen. Als wir die MeToo-Debatte hatten, als diese Themen hochkamen und offensichtlich wurden, hat die Gesellschaft angefangen, ja auch umzudenken. Und es tut sich ja auch einiges. Zum Glück hat sich was getan. Noch nicht genug, aber wir sind ja auf einem guten Weg. Als George Floyd ermordet wurde, kam die Black Lives Matter Bewegung und wir sind jetzt sensibler, was das Thema angeht. Ja. Deswegen sind wir da auf einem guten Weg und das ist eine gute Entwicklung. Wir werden sensibilisiert für diese Themen. Wir hören den Expertinnen und Experten zu, die sich damit befasst haben. Und ich hoffe, dass sich dadurch unsere Situation, und zwar unsere aller Situation in der Gesellschaft, dadurch verändert und auch für jeden Einzelnen verbessert.
Schön gesagt, Alter.
Und vielleicht ist es auch eine gute Überlegung, ab und zu mal seine Grenzen zu überdenken. Leute nicht immer in schwarz und weiß und männlich und weiblich und alt und jung zu unterscheiden, sondern nach ihren inneren Werten in Gruppen. Natürlich, man braucht Gruppen, um darüber zu reden, um Leute einzusortieren, und aber vielleicht einfach mal andere Grenzen setzen als immer die erste offensichtliche. So.
Und auch einfach anzunehmen, dass wir eine bunte und vielfältige Gesellschaft sind. Das ist ja eine Bereicherung. Wenn Carlo und ich meine, wir sind ja auf dem ersten Blick total unterschiedlich. Und wir können so viel voneinander lernen, wenn wir uns, Carlo hat ganz andere Sachen auf seiner Festplatte als ich, und wenn wir uns austauschen, wenn ich wieder mit meinen Kindern rede, die irgendwie im Teenie-Alter sind, wenn ich offen bin, lerne ich total viel dazu. Und Carlo ist auch so, der lernt ja auch von seinen Kindern. Das höre ich, und wenn wir uns austauschen. Und so muss es sein, dass wir offen sind für Vielfalt und Vielfalt nicht als Bedrohung sehen, sondern als einen echten großen Schatz, aus dem wir schöpfen können.
Ich könnte dich küssen, aber ich tue es nicht.
Wenn Corona vorbei ist.
Ja, eben, ja dann, Alterchen. Du.
Guck mal, ich hatte jetzt auch noch mal einen krassen Bruch vor. Was heißt Mösenmassage auf Plattdeutsch?
Wie kommst du jetzt mit Küssen und Mösenmassage?
Hatte ich mir schon vorher überlegt.
Ach so, ist ganz dicht beieinander.
Bei mir schon.
Also, ja, ja. Eben. Moment. Jetzt kommt der alte Mann aber in die Verlegenheit.
Wie heißt das auf Plattdeutsch?
Brackeln. Da sind wir wieder beim Thema.
Ja, ja. Steffi, mach jetzt den Schlusspunkt, weil es ist so schön. Ich glaube, das war eine richtig schöne Runde mit dem Briard hier, du schön, du. Oder hast du noch etwas auf der Agenda?
Absolut, nee, ich habe noch eine Frage. Ich wollte noch einmal aufs Plattdeutsche. Achso, sag mal, hast du im Moment auch in Filmen eigentlich gespielt? Kann das sein? Habe ich nicht irgendwo irgendwas von irgendwelchen Dreharbeiten kürzlich gelesen von dir?
ja, ich habe bei Katie Forde mitgespielt.
Was?
Katie Forde, Sonntagabend ZDF-Serie. Da habe ich einen Arzt gespielt. Ich habe im Großstadtrevier mitgespielt.
Was?
Ja.
Wann?
Gedreht haben wir letztes Jahr im November und das kommt jetzt, glaube ich, irgendwann, kommt im März.
Geil,
im
April oder so. Ja.
Ja. Das macht du, das ist ja.
Habe ich auch zweimal.
Ja.
Gastrolle ist so geil.
Ist geil, ne?
Ja, da war noch Janni dabei.
So, ja.
Es ist schon. Das ganze Team ist toll, 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 toll.
Ja.
Wen spielst du im Großstadtrevier?
Ein Quizmaster.
Okay.
Ja.
Also nicht in die Ecke gestellt, in das offensichtliche irgendwas Exotisches. So, das ist ja auch immer die Frage.
Zum Glück nie. Nee, also ich war gut. Das letzte Mal, ich habe schon mal da mitgespielt. Früher, als ich von der Schauspielschule kam, habe ich Drogenhändler, Flüchtling, Rapper, Kellner, Barkeeper gespielt. Irgendwann habe ich gedacht, Leute, ich war 3 Jahre auf der Schauspielschule. Dafür habe ich jetzt nicht so viel Geld bezahlt, dass ich jetzt irgendwie, das kann auch jeder Spacko machen irgendwie, ne?
Hallo?
Ich würde gerne Bundeskanzler spielen, Anwalt oder Professor der Medizin.
Oder Brackler.
So, aber seitdem ich im Fernsehen arbeite und mir einen kleinen Lütten Namen gemacht habe, bekomme ich auch anständige Rollen am Boden. Ja. Ne, ist wirklich so.
Ich finde die Rutsche, Flüchtling, Drogendealer, Rapper, Kellner, was war noch?
Ja.
Also allein dieses.
Ja, und Taxifahrer habe ich vergessen. Ja, ja, aber jetzt war ich zum Beispiel bei Rote Rosen, war ich Knut Pedersen, der Bauer aus dem Wendland, der nur Plattdeutsch gesprochen hat. Das liegt natürlich auf der Hand, aber mal ein Arzt oder mal ein Beamten aus dem Bezirksamt oder sowas, das finde ich cool,
ja.
Weil ist ja Realität.
Lehrer halt nicht, aber nur gut. Ne?
Ja, Lehrer braucht noch ein bisschen.
Braucht noch ein bisschen. Ja. Eine letzte Frage zum Plattdeutsch sprechen. Du hast den Plattdeutschen Freitag.
Ja.
Und wenn ich richtig informiert bin, wolltest du auch mal einen Plattdeutschen Monat ins Leben rufen?
Das wollte ich machen. Und das hängt auch noch in der Luft.
Ja.
Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich habe auf meiner letzten Tour habe ich eine Umfrage gemacht. Ich habe Unterschriften gesammelt. Wer ist für einen Plattdeutschen Freitag, für einen Plattdeutschen Montag? Was rede ich denn nochmal?
Monat.
Also ich habe eine Umfrage gemacht. Wer ist für einen Plattdeutschen Monat? Und die haben sich alle gemeldet. Da habe ich gesagt, tragt euch ein. Und ich habe so einen Riesenstapel an Unterschriften von, ich glaube, 12 oder 13 Tourorten. Und ich habe schon Politiker angesprochen, also Ministerpräsidenten. Ich habe gesagt, Leute, wir müssen einen Plattdeutschen Monat ins Leben rufen. Seid ihr mit dabei? Und der eine oder andere hat gesagt, klar, unterstütze ich. Sag Bescheid, wenn du soweit bist.
Sehr geil.
Und da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht angehen. Da muss ich aus Ostafrika herkommen und einen Plattdeutschen Monat einführen, damit diese Sprache hier weiterlebt. Was ist denn kaputt hier?
Ja.
Verstehst du? Ich meine, das ist ja ein Schatz. Das ist ja jetzt nicht irgendein Blabla oder irgendein Dreck. Das ist unser Kulturgut. Das ist unsere Sprache. Da muss ich wirklich echt herkommen und sagen, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wir feiern hier Oktoberfest in Hamburg mit Lederhosen und Dirndl und unsere Sprache wird zurückgedrängt. Ich kriege, Entschuldigung, wenn ich das in eigener Sache sage, aber ich kriege nicht mal einen Plattenvertrag, weil die Plattenfirmen sagen, nee, Plattdeutsch funktioniert im Norden nicht. Ich habe jetzt aus Protest eine eigene Plattfirma gegründet, plattfirma.de, damit ich mein Album finanzieren kann. Es ist wirklich so, das ist eine Schande. Ich kann mich so aufregen, ich rede mich wirklich in Rage.
Ja, geil, Alter, fahr dich hoch hier.
Unfassbar.
Aber es ist doch so, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert und wenn du nicht mehr da bist, dann sagen sie, Mensch, was ist eigentlich mit Plattdeutsch? Also was ist eigentlich mit Plattdeutsch?
Plattdeutsch, das ist doch die Sprache, das sprechen die Schwarzen in Deutschland.
Ja, richtig.
Das ist so wie, mit der NDR-Kantine in Lockstedt, als die richtig schick war, wollte die keiner mehr haben.
Das ist so krass. Das ist doch krass, oder?
Ja.
Ich würde vielleicht noch 2-3 Stunden bei dir nehmen, damit ich da mitmachen kann beim Plattdeutschen Monat.
Immer, schalte dich ein. Also ich bin auf Instagram, jeden Freitag um 19 Uhr gehe ich live und dann hole ich immer irgendwelche Leute rein. Leute, die platt können oder die nicht können.
Ja.
Und ich sammle.
Ich bin
es gibt
die
auch
nicht
Leute,
können.
Auch Leute, die nicht können, mit denen sabbel ich ein paar Wörter platt und bringe denen ein paar Wörter Plattdeutsch
das
bei.
Das ist gut.
Und sage, hab keine Angst, Plattdeutsch zu schnacken. Es ist leichter als Französisch, Polnisch oder Mandarin, weil ein bisschen haben wir von der Sprache schon gehört. Wir haben ein bisschen was im Ohr. Wir brauchen nur Mut, sie zu sprechen. Ja. Und wir müssen Mut haben, auch ein paar Fehler zu machen und einfach lossabbeln. Und es macht total Spaß. Das ist super lustig. Wir sind eine total nette Gemeinde. Also schalte dich ein bei Instagram, Freitag, 19 Uhr, dann sabbeln wir Opladütsch.
Ich bin dabei. Vielen Dank. Das war ein wunderschöner Morgen bei Jared die Baba. Und ich versuche jetzt wieder nach Hause zu kommen vom Kiez. Es ist immer schwierig. Heute ist Glatteis.
Alkoholkontrolle nicht vergessen.
Ja. Mir hat die Runde wirklich ganz großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen die Sendung mit Jared beim WDR. Und da habe ich nur noch eine Frage. Hat die Herberstraße auf?
Ist ja draußen.
Ist ja draußen, weil ich bin ein bisschen hochgefahren.
Ja, wollen wir da durchlaufen? Ich muss sagen, oh, wenn wir das, schön. Ich könnte das jeden Morgen machen. Ich meine, bevor wir zur Arbeit gehen, um 8 Uhr hier treffen, ein bisschen sabbeln und
ich möchte jetzt nicht mit Ruhe reden.
Und dann bestellen wir den Tag.